Find Your Voice.
Herzlich willkommen zum Live-Podcast-Event. Mein Name ist Birgit Schönberger und ich freue mich sehr, diesen ganz besonderen Abend heute zu moderieren. Find Your Voice ist ja das Motto und dieses Motto hat mich sofort ganz tief berührt, denn das ist ja eine Aufgabe an uns alle, ob wir sehen oder nicht, dass wir unsere unverwechselbare Stimme finden in diesem Leben. Und wenn das Augenlicht nicht mitmacht, dann werden das Hören und die Stimme ganz existenziell wichtig. Und damit die Stimmen heute Abend und alles, was zu hören ist, richtig gut rüberkommt, hier nochmal der technische Hinweis. Es wäre super, wenn alle, ich duz euch jetzt einfach, wenn ihr alle eure Kamera heute Abend ausmachen könnt. Das hilft uns mit dem Ton. Ja, Find Your Voice. Blinde und sehbehinderte Künstlerinnen und Künstler haben in diesem Projekt ihre Stimme gefunden und in den vergangenen Monaten unterstützt von Profis an Podcasts gebastelt. Zu Themen, die sie persönlich berühren, die sie brennend interessieren und die sie mit der Welt teilen möchten. Und heute Abend ist die Premiere. Wir werden gleich Ausschnitte aus allen Podcasts präsentieren und natürlich auch die Macherinnen und Macher vorstellen. Aber bevor wir zum ersten Podcast kommen, die Spannung steigt, machen wir einen Zeitsprung und gehen noch mal kurz zurück auf Los und wollen hören, wie alles begann. Und vielleicht noch mal zur Orientierung für alle. Ich sitze hier in einem improvisierten Studio zusammen mit Stefan Oswart, der die Podcasterinnen und Podcaster mit seinem exzellenten Radio-Know-how und mit ganz viel Geduld unterstützt hat. Und er kümmert sich auch heute um die Technik. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Und mit hier sitzt Andreas Brüning. Wir sitzen nämlich in seinem Büro. Vielleicht für die meisten kennen ihn, aber für die, die ihn nicht kennen, er ist Podcaster, Coach, Skriptdoktor und Geschäftsführer von Kulturregen Berlin. Und er hat gemeinsam mit Lavinia Knopp, die unter anderem Storytellerin, Bloggerin, Podcasterin und vieles mehr ist, dieses Projekt initiiert und organisiert. Und euer Job geht auch natürlich noch weiter. Und ich starte mal mit dir, Lavinia. Gab es sowas wie eine Geburtsstunde oder Minute von Find Your Voice? Also so ein Moment, wo klar war, das wollt ihr jetzt machen?
Ja, ich glaube, das Erste war, dass ich damals angefangen habe, so Workshops zu geben für Sehende, so Blinden, Selbsterfahrungsworkshops. Und das war noch in den Kinderschuhen. Da hatte ich Andreas eingeladen, um sich das mal anzuhören. Und dann hat er... Ja, wir kannten uns schon von einem Theaterprojekt, da war ja der Podcaster und ich die Bloggerin und dann haben wir hinterher gesagt, ja, wir müssen mal unbedingt etwas zusammen machen und dann ist das auch ja so relativ schnell gewachsen in ein paar Treffen über die nächsten paar Monate.
Also der Anfang war die Lust, was zusammen zu machen. Und Andreas, wie ist das dann so konkret geworden? Also dass das so eine Form bekommen hat und ihr das in ein Projekt gegossen habt?
Ja, Lavinia und ich haben tatsächlich dann gemeinsam einen Antrag bei der Aktion Mensch gestellt und Geld akquiriert. Und dieses Geld fließt jetzt in das Projekt ein und konkret geworden ist es dann mit den Teilnehmenden. Die teilnehmenden PodcasterInnen, die Ideen hatten für ihre eigenen Podcasts, die haben wir aufgenommen in unserem kleinen Kreis. Ich nenne das mal Netzwerk, denn das ist ja die Intention von dem Träger Kulturregen Berlin, GUG. Der Träger möchte Netzwerke für Kulturschaffende und Künstlerinnen erschaffen und Begegnung, Austausch und so weiter. Und dieses Podcast-Projekt Find Your Voice ist jetzt ja das erste große Ding, sage ich mal. Und somit haben wir dann die Leute gefunden, die blinden und sehbehinderten Teilnehmenden, die Stimmen hatten, die weiter mit ihren Stimmen arbeiten wollten und ja, das Leben mit der Stimme, mit der eigenen Stimme in ihrem eigenen Podcast verwirklichen wollten. Und das hat mich total angestoßen und dann sind wir in die Realisierung gegangen und das ist es.
Ja, vielen Dank, Andreas. Lavinia, vielleicht noch mal an dich die Frage: Was hat dich an diesem Projekt besonders begeistert?
Ja, begeistert. Es hat mit was ganz anderem angefangen, als es letztendlich geworden ist. Also die Idee ist wirklich total gewachsen. Es war das erste Projekt, das ich so richtig von Anfang bis Ende mitgemacht habe, wo ich mit dabei war, das zu konzipieren. Und was mich, glaube ich, am meisten begeistert, ist, dass es tatsächlich durchgeführt wurde und heute auf eine ganz besondere Art und Weise präsentiert werden kann. Darüber bin ich am meisten begeistert.
Andreas, vielleicht du auch noch mal. Was begeistert dich am meisten an diesem Projekt?
Ja, mich hat begeistert, dass die Menschen, die in diesem Find Your Voice Projekt angekommen sind, jetzt auch mit ihren Stimmen, also wirklich innerhalb von 10 Monaten ihre Podcasts realisiert haben. Sie konnten jetzt ihre Podcast-Porträts vorstellen und das fand ich irgendwie total klasse, das zu sehen. Und das hat irgendwie was für mich so Substanzielles, weil das eigene kreative Potenzial ist jetzt so gehoben und das geht ja auch noch weiter. Ich denke mal, das ist ja das Porträt für den Podcast gewesen. Und jetzt kommen natürlich die Episoden. Einige Episoden, erste Folgen also, sind schon fertig. Und andere von anderen PodcasterInnen, die werden jetzt noch in den nächsten 2 Monaten gemacht. Und das ist irgendwie ein tolles Gefühl, wenn Stimmen geboren werden mit Themen, die für die Zielgruppe und für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen wichtig sind oder relevant sind, gesellschaftlich auch relevant.
Ja, und jetzt ist es soweit. Der Countdown läuft. Es geht los mit dem ersten Podcaster. Groschenromanheftchen aus dem 19. Jahrhundert auf ganz dünnem Papier gedruckt, Berichte von VW Käfern beim Autocrash unter dem Funkturm, vergibt Berliner Telefonbücher, Infobroschüren für West-Berlin-Besucher, kunstvoll gebundene sechsbändige Biografien. Der Mann, mit dem wir jetzt starten, bekommt alles in die Finger, was je in und über Berlin und von Berlinern und über Berliner und Berlinerinnen geschrieben wurde und auch aktuell weitergeschrieben wird. Patrick Küppers hat seinen Traumjob gefunden. Er arbeitet gewissermaßen im Gedächtnis der Stadt, in den Berlin-Sammlungen der Zentral- und Landesbibliothek, wo alle Großstadtgeschichten und Informationen landen. Und er hat eine Riesenfreude daran, als Lektor täglich neue Bücher zu entdecken. Und so klingt das.
Die Berliner haben ein Recht darauf.
Unboxing Berlin.
Zu wissen,
ein Bibliothekar packt aus,
wie die Lage tatsächlich ist.
Der Podcast der Berlin-Sammlungen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen. Und ja, das ist tatsächlich Berlin. Und hier ist auch euer Bibliothekar, Patrick Küppers. Wir sind allerdings jetzt nicht auf der Insel in der Spree, sondern eben hier im Homeoffice, wie es ja derzeit häufiger vorkommt. Aber keine Sorge, ich mache ganz dasselbe, was ich zum Teil eben auch in dem Podcast mache. Also Birgit hat es ja gesagt, bei mir kommen alle neuen Bücher rein, auch zum Teil ältere Bücher. Und ich nehme die Sachen einfach aus dem Bücherwagen oder aus dem Bücheraufzug, den man im Intro so schön gehört hat. Und ich erzähle euch einfach darüber ein bisschen was. Und hier habe ich auch schon mal das erste in die Hand genommen. Und das ist auch natürlich so ein Fall. Das ist jetzt nichts wirklich neu gekauftes, sondern ein ziemlich altes Buch und das kommt aus dem Depot. Ja, so etwas haben wir in der Zentrallandesbibliothek. Das sind solche Altbestände aus so alten Teilbibliotheken, aber die können eben ganz wunderbar unsere Bestände ergänzen. Und zwar handelt es sich um den zweiten Teil der Biografie Friedrich der Große von Thomas Carlyle und zwar von 1859, also wirklich schon ein Stück älter, aber ein wirklich spannendes Dokument. klar, natürlich nicht auf dem aktuellsten Stand, aber es drückt natürlich sehr viel aus über die Intellektuellen des 19. Jahrhunderts und auch eben über diese romantische Heroisierung und Überhöhung, gerade Friedrichs des Großen. Ich schaue natürlich bei solchen alten Büchern immer ganz gern nach dem Erhalt und ich sehe zu meiner Freude oder ich fühle, dass das Papier ganz großartig erhalten ist. Also säurefreies Papier ist ein toller Wissensspeicher. Naja, wäre das Buch so 20 Jahre später gedruckt worden, dann würdet ihr jetzt so ein Brrrt hören und ich hätte lauter Papierschnipsel in der Hand, zu meiner großen Begeisterung. Allerdings, der Einband wurde schon ganz schön lieb gehabt. Das ist schon alles ziemlich krumm und schief. Also das geht auf jeden Fall noch zu unserer Buchbinderei. Ja, wir haben eine Buchbinderei bei uns in der Zentralen Landesbibliothek und dort die Kolleginnen, sind vor allem Kolleginnen, können einen wahnsinnig tolle Sachen einfach über diese ganze Materialität, einfach das Papier, die Einbände, das Leder, der Leim und so weiter, die Heftung erzählen, sind ein bisschen scheu, aber ich verspreche euch, irgendwann bekomme ich davon auch mal jemand vor das Podcast-Mikrofon. Ich denke damit erstmal gut mit dem Buch, dann greife ich nochmal ein weiteres hier heraus. Aha, das ist etwas größer formatig, so DIN A4, dicke Pappendeckel. Aha. Ich blätter mal herein und ich merke, das kann man gar nicht blättern, sondern es handelt sich gar nicht im klassischen Sinne um Seiten, sondern um so dicke DIN A4 Seiten, die an der Längsseite zusammengeheftet sind. Und das Ganze kann man dann aufklappen, quasi wie eine Ziehharmonika. Eben, es handelt sich um ein Leporello und das ergibt dann so ein meterlanges Papierband. Originell, hat auch einen originellen Titel, und zwar 8 harte Eier, Speisekarten in Krisenzeiten. Das hat den Hintergrund, das ist eigentlich ein Künstlerbuch, wie man es so schön nennt, von Michel Würtle. Michel Würtle ist so eine ganz eigene Person. Er ist nämlich Künstler, Zeichner und gleichzeitig auch Wirt der Paris Bar, ein sehr legendäres Restaurant, also schon vom alten Berliner Westen, aber natürlich auch vom neuen Berliner Westen und von Gesamt. Berlin. Und Michel Würtle ist eben beim ersten Lockdown herangegangen und hat dort jede Woche so neu eine Speisekarte für Takeaway-Gerichte, man kann schon sagen, gezeichnet. Also er hat die Speisen kalligrafiert und das eben mit so Handzeichnungen versehen. Und das ist wirklich eine Entdeckungsreise und unheimlich witzig und originell. Und ja, ist irgendwo auch ein Dokument letztendlich einer Zeit. Und ich finde es ganz interessant, weil auf die Art und Weise sieht man eben, dass auch diese lange Corona-Zeit zum Teil eben schon dokumentiert oder historisch geworden ist. Und es zeigt natürlich auch, dass mit solchen originellen Künstlerbüchern einfach diese ganz eigene Zeit auch eben ja für ganz neue kreative Sachen genutzt werden kann. Und das, würde ich sagen, haben wir hier bei Find Your Voice ja ein Stück weit auch gemacht. Ich glaube, damit erstmal gut mit unserem Bücherwagen. Also beim längeren Podcast haben wir natürlich noch Gelegenheit, ausführlicher einzelne Bücher zu besprechen, da wirklich sich die Zeit zu nehmen oder wir gehen einzelne Themen an und da werde ich natürlich auch ein paar Kolleginnen hinzuziehen, dass wir darüber reden, auch Leute, die so besondere Expertisen haben und ihr lernt wirklich ständig spannende Themen und Bücher zu und über Berlin kennen und natürlich auch vor allem, wie so diese Bibliothek, die Berlin-Sammlungen funktionieren, wie das dort alles aufgearbeitet wird. Ja, ich freue mich darauf, wenn es mit dem Podcast richtig losgeht und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ich euch ein wenig neugierig gemacht habe und wenn ihr dann später auch wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt.
Das war Unboxing Berlin. Vom Regal ins Ohr. Der Podcast der Berlin-Sammlungen in der Zentralen Landesbibliothek Berlin.
Open this gate.
Bei mir ist das Tor auf jeden Fall geöffnet. Dieses Leporello mit den harten Eiern, das hat mich neugierig gemacht. Das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Patrick, in deinem Podcast ist ja rübergekommen, dass du eine große Liebe zu Büchern hast. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass du eine besondere Beziehung vielleicht zu Berlin, zu dieser Stadt hast. Und könntest du das beschreiben? Was für eine Beziehung hast du zu Berlin?
Ja, gerne. Ich meine, wo anfangen? Also ich bin kein gebürtiger Berliner. Ich bin hier erst zum Studium in die Region und dann auch ganz nach Berlin gezogen. Aber wie so viele habe ich es hier natürlich dann sehr gern gemocht. Und es hat sich dann auch ergeben, dass ich dann hier geblieben bin. Ich habe mich dann auch wissenschaftlich sehr mit Berlin beschäftigt. Also ich habe eine Doktorarbeit über einen Berliner Autoren, Max Kretzer, des Berliner Naturalismus geschrieben, wo ich halt wirklich ganz tief in diese Phase eintauchen konnte, wo Berlin wirklich erst von einer verhältnismäßig ruhigen Residenzstadt zu wirklich dieser riesigen Metropole und Großstadt und Industriezentrum und Wissenschaftszentrum und was auch noch alles geworden ist, nämlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und mich hat einfach diese Vielfalt immer mehr fasziniert, gerade diese vielen Details, diese verschiedenen Lebensläufe, diese verschiedenen Typen, die sich eben in dieser Stadt kreuzen und natürlich diese sehr bewegte Geschichte. Und so ist es natürlich, ja, wie du richtig gesagt hast, umso schöner, dass ich dann eben das verbinden konnte und eben letztendlich als Bibliothekar das verwalte und eben quasi dort natürlich selber auf die Bücher drauf schaue, aber eben auch diese Sammlung selber gewissermaßen zur Seite habe, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich in Form von Büchern, von einer Systematik, versucht, diese unendliche Vielfalt und Details der Stadt darzustellen. Also ich fand es einfach schön, dass man einfach nicht nur so die großen Themen behandelt, sondern wirklich bei uns in der Berlin-Sammlung, wir behandeln ja wirklich alles. Also du hattest es erwähnt, die Telefonbücher, wo wirklich von jeder Person oder von jedem Ereignis irgendwo eine Spur bleibt. Und wir versuchen diese Spur, soweit sie irgendwie auf Papier niedergelegt ist, eben zu sammeln und aufzubewahren.
Nun ist es ja so, ein Lektor ist normalerweise eher im Hintergrund. Also das ist jemanden, den man gar nicht unbedingt so trifft, der eher unsichtbar ist. Und mit diesem Podcast gehst du ja richtig raus. Wie ist das für dich?
Ja, klar. Ich meine, da muss man immer noch überlegen, was ist das Bild eben des Bibliothekars oder der Bibliothekarin? Klar,
wahrscheinlich habe ich ein sehr klischeehaftes Bild jetzt gerade verbreitet.
Ist ja, man muss den Job nicht machen, wenn man nicht so ein bisschen so eine ruhige Veranlagung hat, also dann auch wirklich die Ruhe hat, die Sachen anzuschauen. Aber der Beruf insgesamt hat sich natürlich gewandelt. Also klar, wir bewahren die Bücher, passen auf die Bücher drauf auf, aber es geht uns halt viel stärker um die Menschen. Es geht uns halt darum, die Leute abzuholen, den Leuten Sachen zu vermitteln, Leute auch zu animieren, selber Sachen zu machen. Also das finde ich bei uns bei der Sammlung auch ganz toll. Also Leute lesen bei uns und verfolgen ihre Interessen, aber es entsteht auch ganz viel. Also wir sind dann halt wirklich im Austausch mit den Leuten und die Leute schreiben bei uns oder finden bei uns Inspirationen und Informationen für eigene Bücher, natürlich für wissenschaftliche Literatur, aber eben auch für ganz viele Romane, Krimis, die eben entweder der Gegenwart, da braucht man auch Details, aber natürlich auch in früheren Zeitschichten in Berlin spielen. Und dazu braucht es halt den Austausch. Man muss die Leute abholen, muss die Leute auch interessieren, man muss sich wandeln. Also ich sage immer, es ist halt nicht mehr die Bibliothek, heißt ursprünglich Bücherkiste, das ist lange nicht mehr. Es ist halt wirklich dieser Raum, einfach ein öffentlicher Raum, was man überhaupt nicht unterschätzen darf. Also wo sich die Wege kreuzen können, wo sich Leute toll aufhalten können, wo was entstehen kann. Und dazu braucht es halt Bibliothekare, die ja schon auch in Ruhe ihre Sammlungen betreuen, aber die natürlich auch moderieren, auf die Leute zugehen, vermitteln, interessieren, Interesse wecken. Ja, und ich hoffe, dazu leiste ich mit dem Podcast einen gewissen Beitrag.
Vielen Dank, Patrick. Ich bin schon gespannt auf deine nächste Leseempfehlung. Ja, und wir kommen zur nächsten Podcasterin. Und was machen Sie so beruflich? Lautet ja eine beliebte Smalltalk-Frage, die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mag. Ich weiß nicht, was Bianca Brankovic auf Partys antwortet. Auf ihrem LinkedIn-Profil jedenfalls nennt sie sich Language Nerd. Und das gefällt mir. Das ist doch mal eine spannende Berufsbezeichnung. Das macht auf jeden Fall neugierig. Sie hat serbische Wurzeln, lebt in Deutschland und spricht unter anderem auch Niederländisch und HTML, was ja in gewisser Weise auch eine eigene Sprache ist. Sie ist technische Redakteurin, Übersetzerin und Speakerin. Und die Frage, wie das eigentlich ist, in mehreren Sprachen zu sprechen, zu denken, zu träumen, zu lieben, die fasziniert sie schon immer. Und auch die Frage, wie Kinder am besten mehrsprachig aufwachsen.
Viele Stimmen.
Eine Welt.
Willkommen in Biancas mehrsprachigem Universum. One world.
Many voices.
Welcome to Bianca's multilingual universe. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. herzlich willkommen zu meinem Podcast Viele Stimmen, eine Welt. Und natürlich auch willkommen in meinem mehrsprachigen Universum. Warum ist mein Universum mehrsprachig? Nun ja, weil ich mit zwei Sprachen aufgewachsen bin, das ist die einfache Antwort. Aber auch, weil ich mich für Sprachen und Sprache und alles, was damit zu tun hat, interessiere. In diesem Podcast stelle ich euch interessante Menschen vor, die genauso wie ich mit vielen Sprachen leben. Ja, und mein erster Gast ist Alexander Pavkovic. Alexander kommt aus Slowenien, ist in Deutschland groß geworden und ist natürlich genauso wie ich ein Sprachenwesen. Ja, ein bisschen entschuldigen muss ich mich für die Soundqualität. Da arbeite ich noch dran.
Ja, von Anfang an zweisprachig aufgewachsen und meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mit mir beziehungsweise meiner Schwester und mir Slowenisch gesprochen haben und zugleich uns viele Möglichkeiten gegeben haben, dass wir Slowenisch von Slowenen und Deutsch von Deutschen lernen. Ich bin deshalb dankbar, weil ich vielfach erlebt habe, gerade so in der Jugend, wie es ist, wenn es anders ist. Wenn also Eltern, die vielleicht gerade mal ein paar Jahre erst in Deutschland sind, versuchen, mit ihren Kindern aus besten Absichten nicht die Muttersprache zu sprechen, wäre also jetzt in meinem Fall Slowenisch, sondern an ihre Kinder ausschließlich gleich nur Deutsch weiterzugeben. Ein Deutsch, das bei ihnen selber ja notwendigerweise auf so einem Niveau ist. Ja, man hört einen Akzent, man hört, dass die Grammatik nicht ganz passt, man hört, dass der Wortschatz relativ arm ist. Also gar kein Vorwurf, das ist einfach so, wenn man gerade vielleicht 3 oder 5 Jahre vor allem auf dem Bau oder so unterwegs ist. Und wenn Kinder so eine Sprache lernen und nur so eine in den ersten Jahren, dann haben sie es, das ist jedenfalls meine Beobachtung, viel schwerer, aus dem, was sie damit auf den Weg bekommen, dann wirklich mehr zu machen, diese Sprache auszubauen. Hingegen, wenn sie wirklich mit einer reichhaltigen Muttersprache aufwachsen und die andere auch irgendwie immer viel da ist im Haus, vielleicht durch Arbeitskollegen der Mutter oder des Vaters oder so, ja, dann ist die Zweisprachigkeit kein großes Problem. Die besten Absichten der Eltern sind ja wahrscheinlich, wir wollen das Kind nicht durcheinander bringen mit zwei Sprachen und so, aber das ist für Kinder jedenfalls meine Beobachtung wirklich keine Schwierigkeit.
Ja, du hast dann auch slowenische Punktschrift zu lesen bekommen. Das heißt, du musst dann auch Mitglied im Blindenverband gewesen sein, richtig?
Ich war nicht Mitglied im Blindenverband oder so, sondern habe irgendwann so im 3. Schuljahr Kontakt aufgenommen zur Blindenschule in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Mit dem Hintergedanken, das war ja bei uns immer Thema daheim, dass wir ja mal so in 2, 3 Jahren für immer nach Slowenien zurückkehren. Mhm. Das hieß eigentlich jahrelang, hieß es dauernd, ja, so in 2, 3 Jahren vielleicht. Es waren immer in 2, 3 Jahren.
Ja, in 2, 3 Jahren. Ne? Ja, genau. Wenn du dann so alt bist, dann gehen wir.
Und mit diesem Gedanken, also durchaus planerisch, haben meine Eltern den Kontakt aufgenommen. Wir haben dann das ein oder andere Mal die Blindenschule besucht, haben uns da so einen Eindruck verschafft davon. Dort habe ich Literatur mitbekommen. Ich hatte dann zwischendurch sozusagen ja so eine Art Brieffreundschaft oder einen brieflichen Kontakt zu einer der Klassen dort in meiner Jahrgangsstufe. Und die slowenische Breitschrift, das war ja nun kein großes Ding, die paar Sonderzeichen ganz schnell zu lernen. Und insofern ging das ganz gut. Ich habe an Heiligabend 1986 für einen kleinen Eklat gesorgt an der Blindenschule Ljubljana. Es war ja noch sozialistische Zeit. Wir waren am 24. Dezember an Heiligabend dort, mal wieder die Schule besucht. Und dann ging es dann darum, ja, ob ich mal irgendwie vielleicht, ich hatte meine Blockflöte dabei, ob ich ein bisschen was vorspielen würde mal so, damit die mal hören, was ich da so drauf habe. Ja, und was spiele ich? Ich spiele Stille Nacht, Heilige Nacht. Denn eigentlich war es ganz klar im damaligen Jugoslawien, es war tabu, über Religion zu sprechen. Man hat einfach das ins Private und ins Verschwiegene verdrängt. Religion wurde in den 80er Jahren nicht mehr aktiv verfolgt, aber es war nicht geduldet in der Öffentlichkeit, das irgendwie zum Thema zu machen. Und jetzt komme ich, 10-Jähriger, dahin und spiele Stille Nacht auf der Blockflöte. Also das ist nur so nebenbei eine Anekdote aus dem Bereich. Genau, aber es kam dann eben nicht dazu, dass ich dort an die Blindenschule ging, denn das mit dem in 2, 3 Jahren gehen wir zurück, hat dann so ausgesehen, dass meine Eltern, nachdem sie beide ins Rentenalter eingetreten waren, im Frühjahr 2015 erst dauerhaft nach Slowenien zurückgegangen sind.
Viele Stimmen, One World.
der Podcast für Vielsprachige mit Bianca Brankovic. Abonnier mich jetzt. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, Bianca, gibt es eigentlich Themen, über die du am liebsten in einer ganz bestimmten Sprache sprichst? Du bist ja auch mehrsprachig, also machst du da Unterschiede?
Ja, es gibt Themen, bei denen ich am liebsten auch sogar noch Serbisch spreche. Und ein Thema sind Pflanzen. Weil das habe ich als kleines Kind auf dem Dorf bei meinen Großeltern gelernt. Und das fehlt mir irgendwie auf Deutsch. Also Pflanzen, Landwirtschaft, dieser ganze Komplex, da spreche ich am liebsten Serbisch. Wenn es so um religiöse Dinge geht, lustigerweise finde ich immer Niederländisch ganz attraktiv, weil ich mich immer mit dem Thema sehr beschäftigt habe. Und ja, so für wissenschaftliche Kommunikation bin ich den Angeln und Sachsen doch sehr zugeneigt. Also wenn ich mir aussuchen kann, ein wissenschaftliches Buch auf Deutsch oder auf Englisch zu lesen, dann nehme ich das Englische.
Das finde ich ja jetzt total spannend. Und nochmal kurz zurück zu den Pflanzen auf Serbisch. Könntest du mal eine Pflanze auf Serbisch nennen?
Na gut, es gibt das Einfache, also Kamilica ist zum Beispiel die Kamille. Und dann gibt es so Namen, da weiß ich gar nicht, wie der offizielle serbische Name ist. Da kenne ich nur den Dialektnamen. Vrtipop, das ist dann Fingerhut. Aber da gibt es auch sicher noch einen offiziellen Namen. Im Serbischen gibt es ja auch eine sehr breite Dialektvariante.
Also das heißt, mit dem Dialekt haben wir fast noch eine vierte Sprache mit an Bord. Es wird tatsächlich sehr multilingual. Was ich ja auch noch mal faszinierend finde, ist so die Frage, spielt Sprache in deinen Träumen eigentlich auch eine Rolle? Also weißt du, in welcher Sprache du träumst?
Ja, ich träume normalerweise in der Sprache, in der ich gerade wohne. Lustigerweise ist es aber so, also wenn ich lange im Ausland war und dann nach Deutschland komme, kann es sein, dass wenn mich dann jemand nachts was fragt und ich im Schlaf antworte, ich dann eine andere Sprache wähle. Also ist schon vorgekommen.
Was ist denn für dich das große Plus an der Mehrsprachigkeit?
Also für mich ist es einfach, jede Sprache ist wirklich eine Welt und eine, ich sage mal, natürlich auch mehrere Weltsichten, aber eine Kultur, in die man eintauchen kann mit ganz individuellen Perspektiven, an die man manchmal auch gar nicht denkt, so wenn man über das Land hört. Also zum Beispiel gerade bei den Niederlanden, ne, da denkt man immer so an holländischen Käse, aber das ist eigentlich so das Wenigste, was da in der Kultur wichtig ist. Und da ist mir das nochmal sehr klar geworden. Also jede Sprache ist einfach eine Welt und an dieser Welt nimmt man teil, wenn man diese Sprache spricht. Und kann sich dann natürlich auch mit den, ich hätte schon beinahe gesagt, Aliens, also mit den Bewohnern des Landes oder der Kultur auch verständigen. Die sind dann einfach keine Aliens mehr, weil man, ja, man wird praktisch selber sozusagen
zum Alien,
halben Bewohner.
Ja, vielen herzlichen Dank, Bianca. Unser nächster Podcaster ist der Mann für exzellenten Sound. Jürgen Bär ist Inhaber von Horch und Cook. Er vertreibt HiFi-Anlagen, Boxen und alles, was man braucht für ein wunderbares Klangerlebnis zu Hause oder im Büro. Und er schreibt: Bevor das Virus alles erschwert hat, hat er eine Lesebühne in Berlin betrieben mit dem schönen Namen Lass uns da mal hingehen und dort seine Texte präsentiert im Dialog mit einem Musiker, mit dem Herrn Magister Christoph Teusel. Naja, und weil das mit dem Lass uns doch mal hingehen, das klingt so leicht, im Moment ein bisschen schwierig ist, hat er sich gedacht, wenn die Menschen nicht zur Lesebühne kommen können, dann kommt die Lesebühne eben zu Ihnen als Podcast. Und wir hören jetzt eine Mischung aus einem digital gesendeten Intro und einem live performten Podcast.
Fakten. Thesen. Emotionen. präsentiert und seziert von Fachhändler Bär und Magister Teusel. Und gemeinsam sind sie
gewaltig bereit.
Schönen guten Abend, Herr Magister.
Ja, guten Abend, Herr Fachhändler. Schön, dass ich Sie hier antreffe.
Ja, so ein Zufall aber auch. Ungewöhnliche Stelle auch irgendwie.
Ja, aber ich fühle mich jetzt schon wohl.
Ja, so zwischen so vielen sachlichen Themen am Samstagabend. Wir sind jetzt so die Unterhaltungsabteilung. Wir müssen uns Mühe geben.
Na, und vor allem die Latte ist hochgelegt, Herr Fachhändler. Sie sind der Mann für den brillanten Sound. Ne? Also, Wir werden dem gerecht.
Ja, ich habe auch schon ein bisschen Kopfschmerzen. Wir machen neben dem, was wir jetzt hier gerade schon so tun, immer so ein bisschen rumflachsen in unserem Podcast, haben wir eigentlich so drei Säulen, nämlich Ihre Lieder, meine Texte und eben das, was wir gerade tun. Und wir wollen alles drei vorstellen. Deswegen würde ich sagen, starte ich mal mit einem kleinen Text, oder?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich immer wieder drauf.
Ja, das ist aus einer Reihe, die nennt sich Another Black Saturday. Die habe ich mal angefangen, weil ich immer am Samstag so ganz komische Sachen erlebt habe. Wenn ich irgendwie aus Bars oder von Lesebühnen oder sonst so nach Hause gefahren bin oder manchmal auch erst hin. Das ist meistens am Samstag passiert und deswegen hier ist mal die Folge 1 aus dieser Reihe, Another Black Saturday. Samstagmorgens 2 Uhr in der U7. Ich sitze da mit meinem Blindenstock in der Hand. Übernächste Station muss ich aussteigen. Der Zug hält am Richard-Wagner-Platz. Ich vernehme ein leidendes Stimmchen von ziemlich weit unten. Kann mir mal bitte jemand raushelfen? Ich kann ja wohl nicht gemeint sein, denke ich mir, und will mich schon wieder meinen Gedanken hingeben, als die Stimme noch flehentlicher und noch weinerlicher wieder an mein Ohr dringt. Kann mir mal bitte jemand raushelfen? Ich schaff das nicht alleine. Na, wenn die Faulen und Trägen mal wieder alle sitzen bleiben, dann gehe ich halt hin, denke ich mir. Wenn es ein Rollstuhl ist, dann werde ich den schon irgendwie rauskriegen oder dem Fahrer Bescheid sagen. Ich stehe also auf, bin nicht weit weg. 3 schnelle Schritte auf die Wimmerte zu. Und ich höre, aber doch kein Blinder. Worauf ich wütend ausrufe, dann bleib halt drin, du behinderte Schachtel. Immerhin wurde ihr daraufhin tatsächlich geholfen. Einer muss ja anfangen, war auch einer meiner Gedanken. Aber eigentlich hätte sie eine kleine Extra-Rundfahrt verdient gehabt. Also was passiert einem in Berlin, wenn man so rumfährt als Blinder?
Ja. Dann werde ich gleich anschließen mit einem Lied, oder? Wir haben so allzu viel Zeit, haben wir nicht.
Das stimmt. Wir würden uns jetzt vielleicht über doofe Behinderte... Ja, oder doofe Behinderte oder so. Also halt, es sind, ne, gibt genauso viel doofe Behinderte, also im anteilig wie unter der restlichen Bevölkerung. Das stellt man immer wieder fest als Behinderter, selbst untereinander. Also es ist schon krass.
Es gibt alles.
Ja.
Da muss man genau genug hinschauen. Oder eben das Pech haben, im falschen Zeitpunkt mit der U7 zu fahren.
Ja, Sie haben ein Lied dabei, Herr Magister.
Ich habe ein Lied dabei, und zwar den Sommerhit von 2013 aus Österreich. Wer sich noch daran erinnern kann, kann jetzt mitsingen. Manchmal sitze ich einfach so in meiner Küche und stell fest, ich habe ja gar keinen Hunger. Dann geh ich ins Badezimmer und schau in den Spiegel. Aber Zähne putzt hab ich doch grad vor 10 Minuten erst. Dann geh ich ins Wohnzimmer und schalt den Fernseher ein. Und dann schlaf ich ein. Oder auch nicht. Oft sitz ich auch nur so herum und schau mir die Tapete an. Und manchmal fange ich dann zum Denken an. Ich muss nicht Nietzsche lesen, um depressiv zu werden. Genauso wenig muss ich dafür Nirvana hören. Ich brauch kein Egon Schiele und da kein Bertolt Brecht. Mir geht's ganz von selbst schon schlecht. Und die Katzen im Hinterhof singen.
Miau! Miau! Miau.
Du musst nicht Nietzsche lesen, damit's dir dreckig geht. Du brauchst kein Lars von Trier und auch kein Samuel Beckett nicht. Erspar dir den Dostojewski, da brauchst ja Monate dafür. Es reicht doch schon ein Nachmittag mit mir.
Tja, mehr davon dann in unserem Podcast. Gewaltig bereit, demnächst auf allen Plattformen verfügbar.
Das ist jetzt wirklich hart, weiter zu moderieren, weil ich muss dermaßen lachen, vor allen Dingen mit dem Dostojewski, weil das so lange dauert. Ja, vielleicht reicht es ja auch mit der U7 zu fahren, habe ich gerade so gedacht, um depressiv zu werden. Ja. Solche Gedanken in dieser Richtung hatte ich auch schon mal. Also herzlichen Dank an euch beide. Aber ich frage jetzt trotzdem Jürgen, weil du halt hier unser Podcaster bist. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie ernst zu werden und ich frage dich jetzt, wie hat das mit dem Schreiben bei dir angefangen?
Ach, das war irgendwie so. Ich saß irgendwann bei einer Lesebühne und habe mir gedacht, mei, das war jetzt aber ein bisschen langweilig. Und es gibt auch so Leute, die schreiben so depressive Texte oder halt so Texte, die einen runterziehen. Und ich denke mir immer, warum? Warum muss ich jetzt an dem Seelenstrip des anderen Teilnehmer, warum zieht er mich runter? Und meine Idee war es eben zu sagen, okay, wenn ich so eine Veranstaltung mache oder wenn ich einen Text schreibe, dann will ich, dass der zuhört, was mitnehmen kann, aber vielleicht auch was ihn aufbaut oder was ihn irgendwie halt zum Lachen bringt, dass er eben besser aus dem Abend rauskommt, als er reingegangen ist. Weil ansonsten muss ich ja nicht aus dem Haus gehen. Das runtergezogen wird man ja überall und dauernd. Das war so die Grundidee und so ein gewisses Sendungsbewusstsein dazu dann eben. Es gibt Leute, die sagen, ich habe keine Zeit. Und ich schreibe dann halt Texte, in denen steht, dass man, jeder hat jeden Tag 24 Stunden. Und das kann man so witzig verpacken, dass man drüber lacht, aber trotzdem drüber nachdenken kann. Und das war mir irgendwie mal ganz wichtig. Also so eine Mischung aus Humor und Klugscheißer-Texten und ab und zu dann mal so ein paar absurde Begebenheiten, eine gute Unterhaltung eben.
Du hast ja eben zwischendrin mal von doofen Behinderten gesprochen und da habe ich richtig so gemerkt, wie ich mal so kurz die Luft angehalten habe und gedacht habe, naja, das ist ja so politisch unkorrekt und gleichzeitig fand ich es aber auch total erfrischend, also das jetzt von dir als blindem Mann zu hören, das ist ja schon so ein schwarzer Humor. Eckst du damit auch manchmal an?
Geht so. Ich meine, es ist ja Realität. Ne? Es ist ja gar kein Humor. Es ist ja wirklich so. Und ab und zu den Leuten mal einen Spiegel vorhalten, mir fällt immer eher auf, dass dann es ist manchmal so betroffenes Schweigen, wenn man dann halt wirklich mal jemanden erwischt hat, der sowas fabriziert, jetzt eben die Dame im Rollstuhl. Da bin ich auch heilfroh, dass mir diese Entgegnung eingefallen ist. Weil manchmal braucht man einfach mal so einen Gong. Ja?
Hast du ihr wirklich gesagt?
Ja, es war nicht erfunden. Es war eine echte, reelle Situation. Ich habe das genauso laut gerufen und daraufhin kam die Bevölkerung in Wallung, die dann noch im Zug war. Ja,
ja, das kann ich mir unschwer vorstellen. Wie ist denn das eigentlich? Also du präsentierst deine Texte ja im Dialog mit der Musik und wie macht ihr beide das denn eigentlich? Also sprecht ihr euch ab oder kann das auch mal sein, dass der Herr Magister ganz spontan dann ein Lied zu beisteuert? Also wie läuft das?
Könnte auch passieren. Herr Magister hat auch schon spontan, weil wir auf ein Thema kamen und dann sind wir plötzlich ganz woanders gelandet, als wir ursprünglich hin wollten. Das kann schon passieren. Wenn es dann unterhaltend ist, uns Spaß macht und wir glauben, dass es den Hörern Spaß macht, dann kann das schon auch vorkommen. Ansonsten haben wir schon so einen roten Faden, ein Konzept. Aber es kann auch ganz anders enden, ja.
Also meistens bauen wir es eher umgekehrt, dass der Herr Fachhändler zwei Texte vorbereitet und ich zwei Lieder und dann bauen wir sozusagen die Zwischentexte thematisch dahin. Da kommen wir immer irgendwie hin.
Ja, manchmal eben. Ne? Manchmal dreht sich dann eben in die andere Richtung.
Aber manchmal dreht es sich um, ja genau. Also wir bereiten es nicht akribisch vor, so viel Zeit haben wir ja gar nicht. Ich habe nur 24 Stunden am Tag.
Ja, und das muss ja auch irgendwie spontan sein, sonst macht es keinen Spaß mehr. Also das lebt ja so ein bisschen von diesem Stand-up zwischen den Texten und zwischen der Musik. Ja.
Aber wenn man sich den Dostojewski und den Nietzsche spart, dann hat man ja schon wieder ganz viel Zeit gewonnen.
Ja, oder? Aber wer will das schon? Und was macht man dann mit der Zeit?
Die Tapete anschauen und dann nachdenken, oder wie war das, wenn es sich ergibt? Ja. Okay, vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Danke.
Die gute Nachricht ist, es gibt wunderbare Hilfsmittel, die es blinden und sehbehinderten Menschen ermöglichen, sich im Internet zu bewegen, Smartphones zu nutzen und heute hier dabei sein zu können. Es gibt zum Beispiel den Screenreader. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von den Zuhörenden vielleicht sehend ist und sich damit nicht so auskennt. Also vielleicht erkläre ich es doch einfach noch mal kurz. Der Screenreader wandelt den Bildschirmtext so um, dass er von einer Computerstimme vorgelesen kann. Das ist also ein ganz wertvolles Tool. Aber die schlechte Nachricht ist, Deutschland hinkt bei der digitalen Barrierefreiheit sehr hinterher. Anders als in den USA, Großbritannien oder Frankreich sind private Firmen nämlich hier nicht dazu verpflichtet, ihre Webseiten barrierefrei zu gestalten. Und so entstehen viele unnötige Hindernisse, die einem die Laune verderben können. Dieter Plonkiewicz hat digitale Barrierefreiheit und Inklusion zu seiner Mission gemacht. Und es geht ihm nicht nur darum, die Barrieren für blinde Menschen einzureißen, sondern für alle, die in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind.
Tranquility Base, this is Houston. You are go for cabin depressurization. Go for cabin depressurization.
Lock Weiten des Internets eröffnen. Digital, der digitale Podcast zur Barrierefreiheit. Logbuch-Eintrag Nummer.
Menschen mit Behinderungen surfen durch das Netz wie alle anderen auch. Gleichzeitig sind sie natürlich anderen Herausforderungen ausgesetzt aufgrund ihrer Behinderungen. Dieter beschäftigt sich mit diesem Phänomen hauptberuflich. Er ist selber sehbehindert und arbeitet freiberuflich als Webdesigner. Welche Barrieren, Dieter, gibt es denn für Behinderte im Netz?
Ja, Christian, genau. Wie es eine Vielzahl von Barrieren im Internet gibt, gibt es auch eine sehr große heterogene Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, die auf diese Barrieren stoßen. Das ist ein sehr großes Problem. Komplexes Thema. Ich kann vielleicht nur ein paar Ausschnitte zeigen. Beispiel wäre eine Barriere im Internet, wenn ein Mensch aufgrund von Farbaktionen eine bestimmte Sache nicht auslösen kann. Zum Beispiel die Aktion, ein roter Button muss gewählt werden, den ein farbblinder Mensch nicht sehen kann. Ein runder Button links unten in der Ecke, den zum Beispiel ein blinder Mensch gar nicht wahrnehmen kann. Oder auch Bild und Audio zusammen, also eine vertonte Videosequenz, die zum Beispiel gehörlose Menschen gar nicht wahrnehmen können in diesem Erklärvideo und denen dadurch wichtige Informationen verloren gehen. Aber auch wenn man zum Beispiel, dass man in einen Supermarkt geht und das Sortiment ständig umgebaut wird, sodass Menschen, die dich an diesen ständig ändernden Gegebenheiten schlechter einstellen können, dass diese Leute dann auch schon das Problem haben, sich dort zurechtzufinden. Dann kann es sogar sein, dass sie vielleicht alles sehen können, sich aber dann lieber eine App aus dem Internet runterladen, um in einem bestimmten Supermarkt dann online einkaufen zu können, weil dort vielleicht alles übersichtlich und in gleicher Weise angeordnet ist. Und auch diese ständigen wechselnden Strukturen auf Seiten, wo dann Inhalte sich verschieben oder durch irgendwelche Werbebanner dann nochmal zugefüllt werden, sind große Probleme, wo sich Menschen schon allein aus ihren kognitiven, wahrnehmerischen Fähigkeiten Probleme ergeben, das verarbeiten zu können.
Nun stehen ja gerade die Gehörlosen vor einer ganz anderen Herausforderung. Die hören ja die Töne nicht, die eventuell auch integriert sind in eine Webseite. Wie können die denn diese Töne sehen, zum Beispiel?
Ja, genau diese Frage habe ich mir auch gestellt als Blinder. Wie können gehörlose Menschen Musik oder Töne wahrnehmen? Und da habe ich ein kleiner Erfahrungspunkt. Ich habe mal ein Projekt mit gehörlosen Menschen zusammengearbeitet und da habe ich auch eine Person kennengelernt, einen gehörlosen Mann, der gerne Musik gehört hat und auch über sein Smartphone. Er hat sich dann einfach ein Lied runtergeladen und das war dann aber speziell aufbereitet für gehörlose Menschen. Und er hat dann mir das so erklärt, dass er die Liedeffekte, also die ganzen Rhythmen, die ganzen Abläufe, die die Musik bringt, dass das über Signale dargestellt wurde. Das heißt, jedes Instrument hatte einen eigenen Signalbereich und das Ganze hatte dann sich sowieso ein Signalorchester, würde ich mal sagen, abgebildet. Und für ihn ergab das dann einen Rhythmus, wo er dann auch nach der Musik sich so bewegen konnte. Und er war zum Beispiel ein Fan von Michael Jackson, hat sich dann von ihm ein Lied runtergeladen und konnte danach so sich auch seine Bewegungen und alles vornehmen. Und das war für ihn total spannend und hat ihn auch wirklich gesagt, das gefällt ihm so, diese Musikrichtung. Das ist für uns vielleicht als hörende Menschen neu, aber es ist doch spannend. Und ich denke mal, wenn man sich die Gebärdensprache so betrachtet, die arbeitet auch nicht nur mit den Gesten, die man so als Gehörloser macht, sondern auch mit der Mimik und die Mimik und Ausdruck mit dem, was alles dann noch in die Sprache mit einfließt, ergibt dann erstmal als Ganzes die Sprache mit einem sehr starken Ausdruck. Also sie ist vollständig und ich glaube, das wird jetzt auch versucht in dieser Computertechnik mit einzubinden, dass man solche Effekte wie Signale, die wirklich klare Hinweise geben, aber auch bestimmte Abläufe dadurch kennzeichnen, so dass das im Computer die Möglichkeit gibt und auch dargestellt wird. Also ich kann sagen, zum Beispiel bei uns Blinden, wenn ich einen Screenreader benutze und ich lade was runter, dann habe ich einen Signalton, der mir dann das Signal gibt, wann eine Datei runtergeladen ist. Und je höher der Ton ist, desto eher ist das Ende erreicht. Und genauso kann man das dann vielleicht für die Gehörlosen sagen, dass die dann über diese visuellen Informationen auch den Zustand und den Ablauf genauso darstellen kann. Und ich hoffe, dass da wird noch was kommen.
Der Podcast zu Barrierefreiheit. Dieter, was ich jetzt verstanden habe, es geht dir nicht nur um die technischen Hindernisse und darum, die zu beseitigen, sondern es geht dir auch darum zu verstehen, wie andere die Welt erleben, an welche Grenzen sie stoßen. Du hast ja dieses Beispiel erzählt, wie du dich reinversetzt hast und dir erzählen lassen, wie das ist, wenn jemand nicht hören kann. Es geht also um Verständigung. Wo fehlt dir denn diese Verständigung im Alltag?
Ich muss vielleicht als erstes mal sagen, dass ich ja auch in die Erblindung reingewachsen bin. Also ich bin später Blindeter, der das auch erstmal erlernen musste. Und ich habe auch in meinen Erfahrungen mit anderen behinderten Menschen festgestellt, dass die auch nicht alle von Geburt an blind sind oder gehörlos, auch erst in ihre Behinderung reinwachsen. Und dann treten auf einmal diese Probleme für diese Menschen auf. Also man muss sich komplett neu orientieren. Man muss sich wieder festlegen, was kann ich noch machen mit meinen Möglichkeiten. Für mich war es dann zum Beispiel so, dass ich Teile meines Studiums gar nicht mehr machen konnte, sondern ich habe mir dann überlegt, okay, ich gehe in die Barrierefreiheit, bin da vielleicht auch ein Experte, so wie vielleicht auch andere Menschen mit anderen Behinderungen Experten sind. Und so fing das dann auch an, dass ich über meine Behinderung hinaus Leute kennengelernt habe und auch dann verstanden habe, auch über diese Terminologie, die ist ja sehr umfangreich, was man da für die einzelnen Behinderungsarten berücksichtigen muss, dass man das auch erfährt und auch mit anderen austauscht. Und für mich war das eine ganz interessante, spannende Sache, auch wieder eine Sache für mich gefunden zu haben, im Zusammenhang auch mit anderen Menschen mit Behinderung, zu verstehen, wie man jetzt auch in dieser digitalen Welt wieder Fuß fassen kann und auch noch seinen Beitrag leisten kann.
Das heißt, du hast aus dem Verlust, den du selbst erlitten hast und wo du mal erstmal lernen musstest, damit umzugehen, eine Kompetenz gemacht.
Ich glaube, ich würde das für mich sagen, aber ich glaube auch, dass andere Menschen, die auch in diesen Situationen reinkommen, für sich eine Strategie entwickeln müssen. Was mache ich jetzt mit meinen neuen Möglichkeiten, mit meinem Handicap? Wo hole ich mir vielleicht auch Hilfe? Und wie vernetze ich mich auch mit anderen Leuten zu diesem Thema? Das ist eine ganz wichtige Sache. Also manche brauchen vielleicht für die Bewältigung länger Zeit. Manche finden vielleicht eine Idee, wo sie dann mit loslegen können. Das ist ein ganz unterschiedlicher Prozess. Und ich würde mich da so in dieser ganzen Sache so in der Mitte einordnen, weil ich musste auch erstmal eine Bewältigungsstrategie haben, von der Schwarzschrift weg zur Blindenschrift und auch wieder mit Unterstützung von Screenreadern zu arbeiten, was ja auch eine sehr, ja, sag ich mal, synthetische Stimme, nicht freundlich, eher unschön. Also es sind alles auch Gewöhnungsbedürftigkeiten, die man erstmal erlernen musste.
Ja, vielen herzlichen Dank, Dieter. Wenn bei euch, die ihr zuhört, jetzt vielleicht schon Fragen aufgetaucht sind oder noch auftauchen zu den Podcasts, zu den Macherinnen und den Machern, zu dem ganzen Projekt, dann könnt ihr uns eure Fragen zum Beispiel über eine Sprachnachricht über WhatsApp schicken. Also wer damit vertraut ist, schickt einfach eine Sprachnachricht an folgende Nummer 0176 569 03461. Ich wiederhole nochmal die Mobilnummer 0176 569 03461. Und wenn ihr eine Sprachnachricht schickt, bitte wirklich nur eine kurze Frage, ne? Und nicht so ein langes Statement. Oder ihr könnt auch eine Nachricht in den Chat schreiben in Zoom. Ich habe mir apropos, ne, passend zum Thema Barrierefreiheit, was wir gerade hatten, mir erklären lassen, wie man den Zoom-Chat mit der Tastatur bedienen kann. Und wenn ihr einen Screenreader benutzt, könnt ihr den Chat mit Alt plus großes H öffnen, eine Frage reinschreiben und mit Enter abschicken, und den Chat kann man dann auch wieder schließen mit Alt plus H. Ja, und wir sammeln die Chat-Fragen und die WhatsApp-Nachrichten und spielen die, wenn wir alle Podcasts gehört haben, ab, beziehungsweise lesen die vor und schauen dann, dass wir die auch beantworten können. Ja, und jetzt geht's weiter mit unserer nächsten Podcasterin. Was haben ein Känguru, ein Skifahrer und eine Schlange gemeinsam? Mal scharf nachdenken. Ich gebe es ehrlich zu, ich wäre nicht drauf gekommen. Das sind nämlich Bewegungen aus dem Hip-Hop. Und wenn die gekonnt und lässig kombiniert werden mit vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran und Drehungen und Sprüngen und so weiter, dann sieht das super aus. Jedenfalls bei Naomi Sanfo. Und Naomi sorgt dafür, dass das auch bei anderen gut aussieht. Sie ist Tanzpädagogin und gibt Hip-Hop-Kurse für Kinder und Jugendliche und unterrichtet Modern Dance. Sie ist selbst sehbeeinträchtigt und gibt auch Tanzkurse für Blinde. Und sie ist begeisterte Projektmacherin. Und in ihrem Podcast, in den wir gleich reinhören, geht es um soziale und kulturelle Projekte. Und eins ihrer Herzensprojekte ist die Deutsch-Burkinische Entwicklungsgemeinschaft. Und dieser Verein engagiert sich für Gesundheits- und Bildungsprojekte in Burkina Faso, in Westafrika. Und der Mann, der gleich am Anfang in der ersten Folge zu Wort kommen wird, ist ihr Vater Adama.
Murmelbahn. Ideen, die bewegen. Inspirierende Projekte aus Kultur und Gemeinschaft. Ein Podcast von und mit Naomi Sanfo. Welches Projekt haben wir denn gerade aktuell, Adama?
Das Projekt, was wir momentan haben in Futi, wir haben eine Vorschule in Priest Kindergarten und noch zusätzliche Brunnen für die Wasserversorgung für die Schulgebäude in Foodie.
Vielleicht können wir auch erstmal anhand dieses Projekts erzählen, wie wir aufgebaut sind. Also zuerst mal zur Projektfindung. Wie bereits am Anfang erwähnt, hegen wir einen ganz engen und regelmäßigen Austausch mit den Menschen vor Ort. Dort ist insbesondere Theodor Uetraogo unser Ansprechpartner, der Direktor und Lehrer an den Grundschulen Futi und Hanui ist und generell einen sehr engen Bezug zu der Region Futi hat. Nicht nur durch den engen und regelmäßigen Kontakt mit Theodor und anderen Mithelfenden, sondern auch durch eigene Besuche, wie im März 2021, als Adama nach Burkina Faso gereist ist, um unser Schulgebäude, den Baufortgang zu betreuen und weitere Menschen kennenzulernen und Behördengänge zu machen. Und durch Gespräche vor Ort, durch Versammlungen. Es gab ja auch eine Versammlung aller Dörfer mit den Dorfoberhäuptern. Und dort habt ihr ja auch über bestimmte Themen gesprochen und die Bedeutung dessen, was zum Beispiel dieses Schulgebäude mit sich bringt. Und noch einmal zurück zu unserem aktuellen Projekt, der Kindergarten mit Vorschule in Futi. Wir errichten ein Gebäude direkt neben der Grundschule Futi, das ein Betreuungs- und Lernangebot für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren schafft. Und es sollen täglich bis zu 50 Kinder betreut werden können und auch ein Mittagessen bekommen. Und da sind wir auch gerade noch dabei, Spielzeuge und kindgerechtes Mobiliar zusammenzustellen. Diesen Kindergarten haben wir am 1. November letzten Jahres begonnen zu bauen. Und er ist schon sehr weit vorangeschritten. Und wir fliegen im März nach Burkina, um hoffentlich den Kindergarten einzuweihen. Denn Ende Februar ist der Plan der Fertigstellung. Noch einmal anhand des Projekts. Was gehört dazu? Wir erörtern gemeinsam mit den Menschen vor Ort, was gibt es für einen Bedarf? Dann setzen wir unsere Ziele fest, wie zum Beispiel, wir möchten ein Gebäude errichten, das ein Kindergarten mit Vorschule ist, mit Pädagoginnen. Dann müssen wir natürlich schauen, wer oder wie kann man sich das finanzieren. Wir schreiben dann Stiftungen an und generieren private Spenden, um dieses Projekt umsetzen zu können. Und dann natürlich haben wir einen ständigen Austausch, wie laufen die Bauarbeiten voran, viel Film- und Fotodokumentation und natürlich auch schriftliche Dokumentation auf unserer Webseite debu-entwicklung.de, auf der jeder Schritt der Bauarbeiten nachvollzogen werden können oder der Wirksamkeit des Projekts im Endeffekt.
Naomi, ich habe es ja am Anfang gesagt, du gibst Tanzkurse für Kinder und Jugendliche. Du unterstützt Schulprojekte, wie wir gerade gehört haben, in dem Podcast in Westafrika. Was fasziniert dich denn an der Arbeit mit Kindern?
Vielleicht einmal, weil Kinder von Grund auf ehrlich sind und einfach die Wirkung, die man auf die Kinder hat oder die Hilfe oder die Kreativität, die man ihnen durch das Tanzen zum Beispiel weitergibt, direkt nicht gespiegelt wird, aber sofort aufgenommen wird. Und Kinder sind so, ja, sie saugen ganz viel auf und wollen ganz viel lernen und selber kreativ sein und sich entwickeln. Und das Feedback, das ich dann dadurch erhalte, das ist einfach, dadurch entwickelt sich immer eine schöne Beziehung. Und das ist eigentlich das, warum ich so gern auch mit Kindern arbeite.
Ja, es klingt so, als würdest du von den Kindern auch ganz viel lernen. Und ja, wenn wir mal auf die Kinder in Burkina Faso schauen, was lernst du, wenn du dorthin reist?
Tatsächlich bin ich erst einmal tatsächlich dort vor Ort gewesen und finde jetzt auch wieder so richtig sozusagen zu meinen anderen Wurzeln hin zurück. Und der Plan ist jetzt auch im März dahin zu fliegen. Leider hat vor 2 Wochen ein Militärputsch vor Ort stattgefunden, was das alles so ein bisschen erschwert und natürlich viele Sorgen bereitet, auch für die Menschen vor Ort. Aber also ich freue mich einfach drauf, alle kennenzulernen und alle Kinder, die auch immer wieder bekommen wir kleine Videos oder viele arbeiten in Schulgärten und sind ganz begeistert, da zu lernen und einfach sich weiterzuentwickeln.
Und vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu deiner Tanzbegeisterung, auch wenn das jetzt in dem Podcast nicht so im Vordergrund war, aber das ist ja was, was für dich ganz wichtig ist. Also was fasziniert, was begeistert dich am Tanzen?
Oh Gott, das ist eine Riesenfrage, aber ich glaube, ich kann sie ganz einfach beantworten. Beim Tanzen kann jeder bei sich sein und jeder ist schön beim Tanzen. Ich habe überhaupt nicht den Blick auf das, also sozusagen, das ist erst Tanz, wenn du erst das machst oder das mir nachtanzt, sondern das Schönste ist, die Menschen sich individuell entwickeln zu sehen. Das, glaube ich, ist so das, was mich am Tanzen begeistert, weil es so viel für einen bietet. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch vor allen Dingen.
Ja, dieser Satz beim Tanzen ist jeder schön. Das hat mich jetzt sehr berührt. Wenn das manche Lehrerinnen und Lehrer mal verinnerlicht hätten, dann wäre schon viel gewonnen. Ja, vielen Dank, Naomi.
Ja, danke dir, Birgit.
Unsere nächste Podcasterin war 1989 die erste blinde, staatlich anerkannte Erzieherin in Deutschland. Und seitdem hat Silja Korn immer wieder Grenzen gesprengt und sich Träume erfüllt, wo andere vielleicht gesagt haben, na, das kann ja wohl überhaupt nichts werden. Zum Beispiel sich hinter das Steuer eines Autos setzen und losfahren, mit einem Segelflugzeug abheben, im Theater mitspielen, fotografieren, malen, vor allem malen. Silja hat ihr Augenlicht erst mit 12 verloren. Das heißt, sie kann sich noch an Farben erinnern. Sie hat auch schon als Kind gemalt. Und 2007 hat sie wieder mit der Malerei angefangen. Sie verarbeitet in ihren Bildern Eindrücke und lässt sie so lange auf sich wirken, bis es losgehen kann, mit Spachtel, Pinsel, Farbe und auch mit den Händen. Silja sagt, ich bin keine Behinderte, die Kunst macht, sondern eine Künstlerin, die eine Behinderung hat. Und das ist ein himmelweiter Unterschied.
Pinselpower, Farbenrausch und Blitzgewitter. Der Podcast für Kreative. Ich bin Silja Korn, mache Kunst, male, fotografiere. Ich bin blind und ich will reden, und zwar mit dir. Über all das.
Silja, wie bist du auf die Idee gekommen zu malen?
Ich bin auf die Idee gekommen zu malen, weil ich schon, bevor ich erblindet bin, gemalt habe. Mit 12 Jahren bin ich ja erblindet und habe vor dem schon sehr viel gemalt. Meine Eltern haben meine Geschwister und mich ans Malen herangeführt, weil sie beide auch gemalt haben und haben gedacht, das könnte auch was für uns sein. Auch wenn wir zum Beispiel verreist sind, dann haben sie uns Papier gegeben und Malstifte und dann waren wir beschäftigt erstmal für eine Weile und mein Vater konnte in Ruhe dann das Auto lenken und so weiter. Mhm. Und da habe ich schon sehr viel gemalt und wenn ich aus der Schule kam, war das Erste, was ich gemacht habe, war Malen. Weil ich irgendwie dann da besser abschalten konnte von der Schule. Und dann habe ich meistenteils Frauen gemalt aus dem Mittelalter. Also mich haben diese Frauen sehr interessiert. Und ich habe immer nur Frauen gemalt, die Prinzessinnen waren oder eben diese Hochfiguren getragen haben und auch diese pompösen Kleider. Das war so mein Thema.
Da hast du aber noch gesehen.
Ja.
Und wie war es dann, als du erblindet warst? Weil du hast geschrieben, du siehst die Bilder von deinem inneren Auge. Und da habe ich mich gefragt, als blinde Frau, wie geht denn das?
Es ist so, zum Beispiel, wenn ich eine Stimme höre oder Geräusche, dann wird in meinem Kopf ein Bild projiziert. Und auch die Empfindungen, die ich dabei habe, ob ich die Stimme sympathisch finde oder eher nicht, oder ob ich die Situation, wo ich mich gerade befinde, angenehm finde. Und das spielt dann noch mit eine Rolle, also beim Bild entstehen. Wenn die Stimme oder das Geräusch nicht angenehm ist, dann entsteht auch ein Bild, aber das ist dann natürlich nicht so angenehm, wie wenn es mir dann gefallen würde.
Dann wollte ich fragen, also das Malen als Kind, das hat dich entspannt nach der Schule. Und wie ist es denn jetzt, wenn du malst? Was bringt dir das?
12. Was es mir jetzt bringt, ist mal sehr viel, weil ich kann so meine Gefühle wieder besser transportieren, die ich in mir habe. Und ich habe die Farben ja auch nicht verloren, weil ich arbeite ja mit Kindern. Und die erzählen mir den ganzen Tag immer, was ihre Kleidungssachen für Farben haben. Und dadurch sind die Farben in meinem Kopf aktuell geblieben. Und irgendwann hatte ich immer das Gefühl, sie wollen aus meinem Kopf herausplatzen. Und als ich wieder angefangen habe zu malen, da war es dann so, als wenn es wie eine Befreiung war. Und jetzt, wenn ich jetzt male, dann ist es so, ich kann meine Gefühle, kann kreativ sein, so wie ich das gerne möchte. Zwar nicht so wie früher, dass ich dann gegenständlich male, sondern die sind ja eher dann abstrakt. Aber das stört mich nicht mehr. Also am Anfang hat es mich schon gestört, als ich angefangen habe zu malen wieder, dass ich nicht so gegenständlich malen konnte wie früher. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es eigentlich ganz schön ist, dass ich so abstrakte Bilder mache, weil die Menschen, wenn sie meine Bilder sich anschauen, dann müssen sie sich selber was vorstellen und ihre Fantasie anregen. Und das ist in der heutigen Zeit, wo die Menschen immer alles nur vorgesetzt bekommen und nicht mehr selber denken müssen, ist es eine ganz schöne Sache. Und man kommt auch darüber leichter ins Gespräch mit den Menschen. Also wenn die zu mir in die Ausstellung kommen und wir gehen dann durch die Ausstellung, erst haben sie so Hemmungen und denken, Mann, eine Blinde, die malt, wie macht die das denn? Wie macht sie das mit den Farben? Und dann beim Erzählen und Austauschen vergessen die Menschen, dass ich blind bin. Und wir unterhalten uns über Farbgebung und wie die Farbe angerührt worden ist und wie ich das ein oder andere da an dem Bild gemacht habe. Und ja, so ist es dann. Und das macht mir sehr viel Freude.
Pinselpower, der Podcast für Kunst und alles andere Kreative. Silja Korn im Gespräch, auch mit dir. Infos unter silja-korn.de.
Silja, was ich noch mal spannend finde, du hast eine ganz spezielle Technik entwickelt beim Malen, sodass die Betrachterin und die Betrachter deiner Bilder die auch ertasten und erfühlen können. Und kannst du uns was darüber erzählen, wie du das genau machst?
Ja, ich mische unter den Farben immer Materialien oder über den Farben und dann kann ich später, wenn die Bilder fertig sind, die Bilder betrachten mit meinen Händen und so werden sie dann haptisch und ja, kann man sie gut ertasten. Also kann auch Leute, die nicht sehen können, die dann sich auch später auch anschauen.
Wie bist du denn da drauf gekommen?
Ja, ich bin da drauf gekommen, weil ich gemerkt habe, wenn ich rot gemalt habe oder blau und die waren später trocken, die Farben, die haben sich gleich angefühlt auf der Leinwand. Und da habe ich gedacht, da muss ich doch irgendwas machen, damit ich später unterscheiden kann. Und dann habe ich gedacht, ich mische einfach mal Sandpapier oder Sand drunter oder lege auf den Farben Seidenpapier oder Eierschalen. Ja, und dann habe ich auch gemerkt, dass dadurch die Bilder auch haptischer werden, also auch perspektivischer. Also die kriegen mehr Tiefe. Und das fand ich ganz toll.
Und das hat jetzt zum einen den Vorteil, diese Technik, dass auch blinde Menschen deine Bilder gewissermaßen sehen können, indem sie sie ertasten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch Sehende eine Menge von deiner Art zu malen und von dir lernen können. Was möchtest du vermitteln?
Ich möchte den Menschen vermitteln, dass sie, auch wenn man nicht sieht oder wenn man eine andere Behinderung hat, kommt oder wenn man was hat, dass man einfach sich nicht aufgibt, sondern einfach weitermacht und dass es einfach keine Grenzen gibt. Also die Grenzen kann nur ich festlegen oder der andere Mensch und dann probiere ich es aus und wenn es mir nicht gefällt, dann höre ich einfach damit auf. Und diese Möglichkeit möchte ich natürlich auch haben und auch nutzen können.
Also es geht ums Ausprobieren und es kommt bei mir auch so eine kreative Power rüber, also so eine Ermutigung, sich auszudrücken, auszuprobieren. Geht es dir darum?
Ja, darum geht es mir auch. Also ich meine, jeder Mensch hat auch die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten. Und da ist es doch egal, ob ich nun blind bin oder gehörlos bin. Ich probiere es einfach aus. Und wenn ich den Traum habe, ich möchte mit dem Auto fahren, und bekomme die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren, auch wenn neben mir jemand sitzt und mich begleitet. Aber ich habe die Möglichkeit und probiere es einfach mal aus. Und so ist es auch mit Malen. Wenn ich malen möchte als Mensch, der nichts sieht, dann probiere ich es aus. Und wenn es mir gefällt, mache ich es weiter. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber ich habe wenigstens die Chance gehabt. Und ich möchte nicht, dass die Menschen sich entmutigen lassen. Und die meisten sagen ja immer, das ist doch nichts für dich. Du siehst doch deine Bilder gar nicht und das und jenes. Und da möchte ich einfach, dass die Menschen sagen, dass sie es einfach ausprobieren. Und dann werden sie ja sehen, ob es ihnen Spaß macht. Und eher auf sich hören. Also nicht auf andere hören, sondern auf sich hören.
Herzlichen Dank, Silja.
Gerne.
Sie hat Buchwissenschaften studiert, promoviert und sich in ihrer Promotion dafür interessiert, welche Rolle Bücher für Blinde spielen, wie sie sie nutzen, wie sie sie lesen, was sie dabei antreibt. Und Daniela Preis beschäftigt sich nicht nur theoretisch mit Büchern, sie schreibt auch selbst welche. Kurzgeschichten, Krimis, Romane. Und sie ist ausgebildet in künstlerischer Biografiearbeit und Schreibberatung und hilft auch anderen Autorinnen und Autoren, ihre Schreibstimme zu finden, Plots zu entwickeln und in die Pötte zu kommen beim Schreiben. Und sie liebt Tiere.
Tintenfisch, tierische Geschichten auf die Ohren.
Was Tiere sich wünschen
und wie sie es bekommen können.
Ich bin Daniela Preis und frage nach.
Ja, da bin ich. Und zwar jetzt nicht aufgenommen, sondern live und mache mit dem Nachfragen gleich mal weiter. Hört ihr mich gut?
Ja, wir hören dich super.
Ja, super, danke. In dem Podcast wird es ein bisschen anders sein, als es jetzt heute Abend läuft. Der Podcast wird unterstützt von Experten, die ich interviewe und deren O-Töne zu hören sind. Der Podcast bekommt, ich sag mal, mich als Moderatorin und noch eine jeweils professionelle Sprecherstimme, die ein Tier darstellt, aus dessen Perspektive eine Geschichte erzählt wird. Und ich mache das jetzt heute mal selbst. Ich lese den Anfang von Episode 1. Freiheit für den Tintenfisch. Da draußen klopft ein Menschenkind an die Scheibe, so eines mit blonden, gelockten Zöpfen und rosa Schleifchen drin. Eigentlich ganz hübsch, finde ich, aber trotzdem bin ich genervt. Denn jeden Tag glotzen unzählige Augäpfel zu mir herein. Die Zweibeiner reden über mich, zeigen mit dem Finger auf mich, bis ein Zittern über meinen Körper läuft und ich mich dunkel verfärbe, was diese Meute allerdings nicht interessiert. Egal, wie weit ich mich zurückziehe in das Aquarium, sie können mich überall erspähen. Doch ich drücke mich in eine Spalte zwischen Steinen. Platschi, mein Mitbewohner, kommt näher und versucht, mich aufzuheitern. Ist doch nicht so schlimm, die gehen gleich wieder weg. Nur damit andere Platz bekommen, sage ich düster. Aber wir haben es gut hier, ein großes Becken und immer genügend Futter, sogar Krabben und Garnelen. Außerdem ist es lustig. Um das zu beweisen, passt Platschi seine Pigmentzellen an. Jetzt sehen sie aus wie der frühlingsgrüne Pullover, den einer von den Friedensstörern heute trägt. Lachen kann ich darüber aber nicht. Ach, Inki, jetzt verändert Platschi die Musterung seiner Haut. Unsere Tierpfleger bringen doch immer wieder neue Sachen, mit denen wir spielen können. Da wird uns bestimmt nicht langweilig. Hast du eine Ahnung? Wenn ich hier noch lange bleiben muss, werde ich verkümmern. Ich brauche meinen Freiraum. Weil ich das betone, lässt Platschi mehrere Tentakel vorschnellen. Bist du verrückt, einfach so deine Sicherheit aufzugeben? Mit einem Ziehen in der Magengrube wende ich mich ab. Doch mein Gefährte macht mir gnadenlos klar, wir können hier doch sowieso nicht raus. Also warum bist du immer so übellaunig? Ja, und tatsächlich ist es dann so, dass Inki doch einen Weg findet, das Aquarium zu verlassen und in den Ozean zurückzukehren. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass ich die zwar jetzt hier ausformuliert habe, aber ich habe sie nicht erfunden, sondern die ist wirklich vor ein paar Jahren in Neuseeland passiert. Und das soll auch ein bisschen das Wesen meines Podcasts prägen, dass ich echte, authentische Geschichten euch auf die Ohren gebe. Danke fürs Zuhören.
Willst noch mehr? danielapreis.de/Tierplanet.
Daniela, wie bist du auf die Idee gekommen, Tiere sprechen zu lassen und ihnen gewissermaßen deine Stimme zu leihen?
Also es ist genau das, was du sagst. Es war mir ein Bedürfnis, Tieren eine Stimme zu geben, weil sie selber nicht unbedingt sagen können, was sie brauchen oder wo sie Probleme haben. Und ich selber habe bei jeder Begegnung mit Tieren, also ich habe jetzt beispielsweise Elefanten auch schon getroffen, sage ich mal, oder Seehunde auch anfassen dürfen, ich erfahre da immer sehr viel Glück und bekomme auch sehr viel Energie und Power von den Tieren. Und finde, wir sollten nicht nur nehmen, wir Menschen machen ja auch sehr viel kaputt an der Umwelt, beispielsweise im Lebensraum der Tiere, sondern wir sollten auch darauf achten, etwas zurückzugeben. Und ja, diese Stimme möchte ich den Tieren einfach geben. Ist mir einfach so ein persönliches Anliegen.
Also du hast wirklich eine Mission mit deinem Podcast. Es geht jetzt nicht nur darum, eine interessante Geschichte aus der Perspektive eines Tiers zu erzählen, sondern du möchtest damit auch ein bisschen wachrütteln. Verstehe ich das richtig?
Im Grunde ja. Also ich will jetzt nicht plump sagen, hier Leute spendet oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt diese Geschichte hier zum Beispiel nehme, die geht dann weiter. Der Tintenfisch kommt in den Ozean zurück und ist dann dort Gefahren ausgesetzt, die auch durch Menschen verursacht worden sind. Das heißt, ich würde mir einfach mehr Wachsamkeit, mehr Sorgfalt rund um den Umgang mit Tieren und Natur, ich bin auch sehr ein Bäume verbundener Mensch, wünschen. Und dafür einfach möchte ich ein bisschen Bewusstsein schärfen und sensibilisieren.
Du hast ja eben gesagt, dass die Tintenfischgeschichte zwar von dir erfunden wurde, dass es aber einen realen Hintergrund gibt und dass das auch eine Idee ist, also mit so realen Hintergründen in deinem Podcast zu arbeiten. Hast du denn schon eine weitere Geschichte im Sinn oder kannst du schon was darüber sagen, mit welchem Tier das vielleicht weitergeht?
Ich kann es noch nicht wirklich sagen, weil diese Art, wie ich jetzt diese Folge Podcast produziert habe, sehr, sehr aufwendig ist, sowohl an Zeit als auch einfach an Arbeitsleistung. Ich weiß noch nicht, ob ich das so weitermachen kann. Aber wenn, dann geht es vielleicht mit Hühnern weiter, weil ich aktuell auch eine Fußballsatire schreibe. Ich erlaube mir das einfach kurz einzuflechten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft in Zeiten von Corona in einem illegalen Trainingscamp auf dem Bauernhof. Und durch diesen Bauernhof ist jetzt gerade das Huhn für mich so ein starkes Thema. Auch da habe ich jetzt schon einiges gelesen, gehört, dass es auch verdienen würde, hier reinzukommen in den Podcast.
Also die Kombination Fußball und Hühner finde ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Herzlichen Dank, Daniela.
Danke auch.
Stell dir vor, du lebst in Hamburg, stehst am Hamburger Hauptbahnhof und dann steigst du spontan, ohne nachzudenken, in einen Zug ein und fährst bis nach Barcelona. Einfach so. In einem Roman von Marina Frank tut eine Frau genau das. Marina Frank ist fast blind geboren. Sie ist Sozialpädagogin und ausgebildete Sängerin, aber ihre Liebe gilt seit vielen Jahren vor allem dem Schreiben und der spanischen Sprache. Und Spanisch hat sie irgendwann so begeistert, dass sie diese Sprache jeden Tag hören und sprechen wollte. Sehprobleme hin oder her. 2007 ist sie mit ihrer Familie nach Barcelona gezogen. Sie schreibt Familienromane, Medizinkrimis und Kurzgeschichten und immer wieder geht es um Frauen.
Esperanza.
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 Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich heiße Marina Frank und lebe seit vielen Jahren in Barcelona. deswegen auch der spanische Titel. Esperanza bedeutet Hoffnung und genau darum geht es in meinem Podcast. Hier gibt es Geschichten von Frauen, die es geschafft haben, ihren Lebensmut wiederzufinden, ihre Angst zu überwinden und mutig nach vorne zu schauen. Sei dabei, wenn Regine es allen zeigt, wenn Frauke und Sunny einander wiederfinden oder wenn für Simone an einem regnerischen Tag die Sonne aufgeht. Das ist aber noch nicht alles. In diesem Podcast geht es auch darum, dir ganz praktische Tipps zu geben, wie du deinen Alltag schöner, angenehmer, entspannter gestalten kannst. Also, bis bald bei Folge 1 von Esperanza. Das war der Trailer. Und nun ein kurzer Ausschnitt zum Reinschnuppern aus Folge 1 von Esperanza. Es geht um Regine, eine stille Heldin, die über sich hinauswächst und es allen zeigt. Viel Vergnügen! Einige Wochen darauf saß Regine allein im Büro. Es war nach 9 Uhr abends. Sie arbeitete Akten auf, die wegen Tinas Erkrankung, sie hatte sich bei einem Skiunfall den Arm gebrochen, liegen geblieben waren. Hilde hatte bereits vor 3 Stunden Feierabend gemacht. Es war ganz still. Nur Regines Computerlüfter surrte. Plötzlich vernahm sie ein Geräusch. Es hörte sich wie ein Knacken an. Regine unterbrach ihre Arbeit, blickte auf und lauschte. Stille. Die Sekunden verstrichen. Da war es wieder, dieses Knacken. Es kam von der Tür her. Einbrecher, vermutete Regine und stand auf, um nachzusehen. Ohne sich davon überzeugt zu haben, richtig zu liegen, wollte sie die Polizei nicht anrufen. Regine griff nach einem Briefbeschwerer. Im Notfall würde sie dem Eindringling damit eins überziehen, selbstverständlich nur, um sich gegen ihn zu verteidigen. Sie löschte das Licht und schaltete ihren Computerbildschirm aus. Sie wollte vom Eindringling unentdeckt bleiben, um sich nicht in Gefahr zu bringen. Das Knacken wurde lauter. Regine schlich zur Tür, legte ein Ohr an das Holz und fuhr zusammen. Aus dem Knacken war ein Rascheln, Schaben, Reißen geworden. Es klang, als ob Plastiktüten knisterten oder ein schwerer Gegenstand über den Boden geschleift würde. Plötzlich wusste Regine, was das war. Sie ließ den Briefbeschwerer fallen, öffnete die Tür und blickte auf den Flur hinaus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Wie die Geschichte weitergeht, erfahrt ihr in Folge 1 von Esperanza. Mehr Informationen über den Podcast und wie ihr ihn abonnieren könnt unter esperanza.marinafrank.de. Wenn ihr Fragen habt oder mich kontaktieren wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@marinafrank.de.
Ist jetzt ein bisschen gemein. Regine weiß zwar, wer oder was vor der Tür ist, aber ich weiß es nicht. Aber es gibt ja die Fortsetzung. Marina, das ist ein literarischer Podcast, den du dir vorgenommen hast. Also ich kann mir die Fortsetzung deiner Geschichte anhören. Aber es geht, wie du ja in der Mitte gesagt hast, auch um sowas wie Lebenshilfe. Wie verbindest du denn beides miteinander?
Ja, hallo. Die Geschichten, also meine Kurzgeschichten, bilden quasi die Grundlage dafür, bestimmte Themen aufzugreifen, um dann daraus den Leuten Mut zu machen. Also ich habe vor einiger Zeit 10 Kurzgeschichten unter dem Titel Esperanza veröffentlicht. Eine davon ist genau diese von Regine, der stillen Helden. Ich denke, es gibt ganz viele stille Helden unter uns, wahrscheinlich auch hier heute Abend. Und ich werde in meinem Podcast meine Geschichten thematisieren, Alltagstipps geben, vielleicht die eine oder andere Entspannungsübung anbieten, auch mal ein Interview führen. Also mir geht es einfach darum, wirklich unseren Alltag etwas angenehmer zu machen. Und speziell jetzt in dieser Zeit, denke ich, ist es nochmal besonders wichtig.
Wer ist denn für dich zum Beispiel eine stille Heldin? Was verstehst du darunter?
Also ich verstehe darunter zum Beispiel Menschen. Manchmal hat man ein Gegenüber, von dem man noch nicht viel weiß, ob es nun eine ArbeitskollegIn ist oder ob das ein Nachbar ist oder ein Mensch, dem man gerade erst begegnet. Und man denkt so, also Erscheinungsbild, naja, macht ja immer ein bisschen was aus. Ich mit einem Sehrest habe auch noch einen visuellen Eindruck. Man bildet sich ganz schnell ein Urteil oder über die Stimme meinetwegen auch. Und dann erfährt man plötzlich, dieser Mensch hat ein richtig aufregendes Hobby. Das hätte man dem überhaupt nicht zugetraut. Oder dieser Mensch war schon mal in einem fernen Land und man denkt so, wow, also hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, das ist so ein Mauerblümchen oder so. Also wir werden im Alltag ständig überrascht, wenn wir ein bisschen unsere Antennen ausfahren. Und diese stillen Helden, da gibt es einfach ganz viele von und die leben so für sich. Und ich glaube, das ist einfach spannend, mal zu erfahren, was Leute, oder sie sprechen eine exotische Sprache und dafür fließend. Also es gibt so viele Facetten. Und was Regine nun passiert, kann man am 4. März erfahren. Dann erscheint nämlich Episode 1 meines Podcastes.
Ja, ganz herzlichen Dank, Marina.
Sehr gerne, danke auch.
Ja, das waren jetzt Ausschnitte aus 8 Podcasts, die in den vergangenen Monaten entstanden sind. Ich bin ganz beeindruckt von der Vielfalt und von der Power dieser Podcasts und ich hoffe, ihr seid es auch. Also wir sind jetzt sozusagen mit unserer Premiere erstmal der Podcasts am Ende und jetzt ist Raum für Fragen an die Podcasterinnen und Podcaster. Und ich glaube, es sind ein paar Fragen angekommen. Ach so, jetzt muss ich erstmal hier meinen Regisseur hier fragen, ob wir jetzt anfangen mit den WhatsApp-Nachrichten oder mit den Chat-Fragen.
Chat.
Okay, also wir starten mit dem Chat und Lena hat die Chat-Fragen gesammelt. Lena, kannst du vielleicht die erste Frage mal vorlesen?
Genau, es gibt eine Frage an Dieter, die lese ich mal vor. Dein Podcast klingt für mich so, als ob alle Menschen auch ohne Behinderung zur Zielgruppe gehören könnten. Alle, die im Übergang in ein neues Leben stehen und nach einer Bewältigungsstrategie suchen. Siehst du das auch so oder geht es doch mehr um Barrierefreiheit?
Ja, und Dieter, du könntest dich jetzt unmuten und antworten. Super.
Ja, hört ihr mich jetzt, oder?
Ja.
Ja. Also das Thema ist schon bei mir, es geht um die Barrierefreiheit. Man muss sagen, es gibt, wenn man sich das mal so vor Augen hält, so um die 400 verschiedenen Behinderungsarten, also auch unsichtbare Behinderungsarten, alles, was man sich schon auch gar nicht mehr so vorstellen kann. Und mein Begriff von gemeinsam barrierefrei heißt, gemeinsam, also das ist ein Ziel, barrierefrei zu werden. Und dass wir das im Sinne von nur gemeinsam schaffen können. Also wenn das immer ein Inseldasein soll, dass man für bestimmte Gruppen nur was macht, wird die Barrierefreiheit nicht stattfinden. Und ich würde jetzt vielleicht Barrierefreiheit nicht nur auf ja so digitale Sachen setzen, weil es gibt auch so Themen wie Verständlichkeit, Sprache, Konzentration. Das sind alles so versteckte Beeinträchtigungen, die Menschen haben oder auch die sie im späteren Alter bekommen. Das können auch Senioren sein. Und das alles wirkt eigentlich so ein in das Thema barrierefrei. Also es ist ein sehr, habe ich ja gesagt, ein sehr komplexes, umfangreiches Thema. Und ich denke mal, dass diese digitale Barrierefreiheit, die man so auch als eine Technik dann setzt, vorschreibt, um das umzusetzen, immer nur einen bestimmten Teil umsetzen, abbilden kann. Und ich glaube schon, wenn das gemeinsam mehrere Leute dran arbeiten würden, könnte man viel mehr und auch viel breiter das umsetzen. Es ist nur leider nicht so ein Thema in der Gesellschaft, was noch so richtig zündet. Ich hoffe, dass es in Zukunft vielleicht ändern wird und dass man dann auch wirklich dann sagt, wir können dann auch von Inklusion reden. Dass man also für viele Menschen, also mit Beeinträchtigungen ganz verschiedener Art, die auch an diesem Leben teilhaben können, in verschiedenen Formen, also in Kultur, in Bildung und so weiter. Also da gibt es ganz viele Themen, die das Thema Barrierefreiheit absetzt. Und mein Schwerpunkt ist ja dann die digitale, also das heißt, das gemeinsame Lernen mit modernen Medien, alles, was darunter fallen kann, dass man das so in den Fokus hält. Also deswegen, der Begriff Barrierefreiheit ist riesig, aber ich bin jetzt sozusagen in der digitalen Welt dann unterwegs.
Ja, vielen Dank, Dieter. Haben wir noch eine weitere Frage? Und wenn nicht, dann...
War die Begegnung mit der alten Frau im Rollstuhl wirklich um 2 Uhr morgens?
Das ist die Frage an dich.
Ja, tatsächlich. Ne? Tatsächlich in der U7 am Richard-Wagner-Platz. Tatsächlich, ja. Auf dem Weg von der Leseveranstaltung nach Hause. Wir waren noch nachher zusammengesessen und damit ist halt auch mal 2 Uhr morgens. Und in Berlin fahren die U-Bahn ja rund um die Uhr am Wochenende. Nicht so häufig, aber sie fährt ab und an. Und vielleicht war es auch 2:07 Uhr, aber so gegen 2 irgendwann, so um 2 rum.
Okay, gibt es noch weitere Fragen?
Ja, eine letzte gibt es noch an Silja. Welche Malerinnen und Maler haben dich inspiriert?
Also mich haben meine Eltern inspiriert, weil sie gemalt haben und dann auch als ich mit meiner Mutter in Ausstellung gegangen bin, zum Beispiel zum Schloss Charlottenburg, da waren die alten Maler und wie die eben diese Frauen, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese mit den schönen Kleidern und so weiter und den schönen Frisuren, habe ich gedacht, so wollte ich mal auch mal malen können.
Ja, danke sehr. Ja. Das war jetzt, glaube ich, die letzte Frage, ne? Oder? Lena?
Gerade ist noch eine gekommen, auch an Silja. Du machst einen Podcast über das Malen. Malen macht dir schon glücklich. Was macht dich an deinem Podcast glücklich?
Dass ich endlich die Kunst, die ich mache, mit anderen teilen kann und auch andere Menschen interviewen werde, die über Kunst erzählen werden und wir uns gemeinsam dann austauschen werden und dann die Welt bunt machen werden.
Ja, das klingt gut.
Genau. Mir gelingt.
Ja, das glaube ich bei der Power, die du hast. Wirst du auf jeden Fall deinen Beitrag dazu leisten. So, jetzt gucke ich noch, weil ich sehe das nämlich nicht mit den Fragen. Haben wir noch eine oder?
Nee, das war's. Nee.
Okay, ja, wunderbar. Das war ja jetzt heute die Premiere und natürlich geht es weiter mit den Podcasts. Und deshalb jetzt nochmal am Ende die Frage an Andreas und Lavinia. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Vielleicht fange ich mal mit Lavinia, mit dir an.
Also das Projekt geht noch bis Ende April. Bis dahin unterstützen wir unsere Podcasterinnen und Podcaster noch darin, ihre ersten Podcast-Episoden ja, fertigzustellen. Wir sind ja auch zu einer Art Gemeinschaft zusammengewachsen. Wir haben 10 Monate zusammengebracht, einmal im Monat. Und ja, uns, also Andreas und mir liegt es natürlich am Herzen, dass jetzt alle erstmal mit ihrer ersten Episode rauskommen. Bei Marina haben wir es schon gehört, wann die ist. Und jetzt haben wir erstmal ein paar Ausschnitte gehört. Und ich hoffe einfach, dass viele jetzt erstmal so Blut geleckt haben und das unbedingt jetzt alles hören müssen. Und Andreas muss ergänzen, ich gebe an dich weiter, ein letztes Mal.
Ja, die nächsten Schritte, das ist ganz klar, an den Episoden weiterzuarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt einen bestimmten Stand erreicht. Alle, die so weit gehen konnten, also 8 von 15 haben eine Podcast-Idee so weit getragen, dass sie die Dramaturgie, die Texte, den Dialog, die eigene Stimme, den Audioschnitt, die Audioproduktion, wie geht das eigentlich, die Dramaturgie, habe ich glaube schon gesagt, drauf haben. Und jetzt geht es darum, die erste oder zweite Episode zu produzieren, weil das Projekt läuft ja vom 1.5.2021 bis zum 30.4.2022. Und heute, am 12.2.2022, haben wir jetzt tatsächlich gesehen, dass es schon viel, viel gibt. Und in diesem Live-Podcast-Event wurde es gezeigt. Und und jetzt geht es darum, die anderen Episoden zu realisieren und dabei zu unterstützen mit den Referententeam, was ja echt grandios gearbeitet hat und auch motiviert hat. Natürlich auch Lavinia und ich, aber ohne die Profis neben uns, mit uns, hätten wir das jetzt so auch nicht generieren und realisieren können. Also das heißt, wir sind in einem weiteren Prozess, der Potenziale wecken und weiterhin kreativ sein mit den Episoden, die jetzt noch aus den Sehbehinderten und blinden Teilnehmern herauskommen wollen.
Ja, vielen Dank, Andreas und Lavinia. Und wer jetzt oder später noch weitere Fragen hat, zu dem Projekt in Kontakt treten will mit Podcasterinnen und Podcaster, kann das tun und sich einfach an Andreas wenden oder auch an Lena, die bei der Projektleitung unterstützt. Ja, und ganz herzlichen Dank an alle, die heute performt haben, mitgemacht haben, zugehört haben. Herzlichen Dank fürs Mitmachen und Zuhören. Und wir sagen Tschüss aus unserem kleinen Studio.
Find your voice.